Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Folge Schmiedings Blick, heute am 23. Oktober. Heute ziehen wir eine Zwischenbilanz des Herbstes der Reformen, den Bundeskanzler Merz ja nach der Sommerpause ausgerufen hatte. Vorher sprechen wir zudem über den Handelskrieg zwischen den USA und China, der in den letzten zwei Wochen erneut eskaliert ist, sowie über die neuen Entwicklungen rund um den russischen Krieg gegen die Ukraine. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth and Asset Management bei Berenberg. Holger, beginnen wir mit dem Thema Ukraine. Seit wir vor einer Woche ausführlich darüber gesprochen haben, hat sich wieder einiges ereignet. Kurz nachdem unser Podcast am Donnerstag live gegangen ist, hat Russlands Machthaber Putin US-Präsident Trump angerufen. Am Tag darauf war der ukrainische Präsident Zelensky bei Trump im Weißen Haus. Trump sprach sogar kurzzeitig davon, Putin in zwei Wochen in Budapest treffen zu wollen. Mittlerweile ist dieser Gipfel aber offenbar auf unbestimmte Zeit verschoben. Vor einer Woche hast du gesagt, dass du nicht an ein baldiges Kriegsende glaubst. Hast du deine Meinung hierzu geändert?
Klaus, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, aber es sieht nicht so aus, als wäre der Krieg bald zu enden. Denn grundlegend hat sich nichts geändert. Erstens, für Russland wird es zwar schwieriger, die ukrainischen Angriffe auf den Ölsektor Russlands, die zeigen ja durchaus Wirkung. Aber Putin glaubt offenbar weiterhin, dass die Zeit für ihn arbeitet, dass er länger durchhalten kann als die Ukraine, als der Westen. Zweitens, die Ukraine ist zwar unter Druck, aber längst nicht so sehr, dass sie kapitulieren müsste. Darauf laufen Putins Forderungen bisher ja hinaus. Und drittens, weder die USA noch Europa üben bisher genug Druck auf Putin aus, damit sich sein Kalkül ändert und er den Krieg beendet. Also vorläufig sieht es so aus, als würde der Krieg leider weitergehen.
Und was ist bisher das Ergebnis dieser neuen Entwicklungen der letzten Woche?
Nun, ein konkretes Ergebnis gibt es ja nicht. Nachdem der Alaska-Gipfel keinerlei Fortschritte gebracht hatte, hatte Trump sich dann ja zunehmend enttäuscht über Putin geäußert. Er hat sogar angedeutet, dass er der Ukraine Präzisionsraketen mit einer Reichweite von bis zu 2500 Kilometern liefern könnte, diese Tomahawks. Davon ist er dann nach dem Anruf von Putin wieder abgerückt. Stattdessen hatte er im Gespräch mit Zelensky im Weißen Haus offenbar wieder russische Positionen vertreten. Also das, was er gerade von Putin gehört hatte. Aber jetzt ist er offenbar wieder enttäuscht, der Trump, dass Putin sich doch nicht auf ein schnelles Gipfeltreffen in Budapest einlässt, dass Putin sich weigert, den Krieg entlang der jetzigen Frontlinien einzufrieren. Es ist ein Hin und Her. Und das Nettoergebnis bisher ist genau das wie nach dem Alaska-Gipfel, viel Lärm, aber geändert hat sich eigentlich nichts. Oder sagen wir mal zumindest nicht viel.
Das Hin und Her greife ich nochmal auf, denn Trump fährt ja in Sachen Ukraine offenbar weiterhin einen Schlingerkurs. Oftmals mehr pro Putin, manchmal aber auch mehr für die Ukraine. Kannst du seinen jüngsten Äußerungen irgendetwas Positives abgewinnen?
Es ist wirklich ein Schlingerkurs, aber ja, ich kann da auch zweierlei eher positive Dinge erkennen. Erstens, Trump will den Friedensnobelpreis. Du erinnerst dich, darüber haben wir seit seiner Wiederwahl im November letzten Jahres mehrfach gesprochen. Mit diesem Friedensnobelpreis hat Europa einen gewissen Hebel, denn der Preis wird ja von einem Komitee des norwegischen Parlaments vergeben. Norwegen ist ein europäisches NATO-Land mit einer Landgrenze zu Russland. Das sind nun wirklich keine Freunde Putins. Also, Trump muss sich diesen Friedensnobelpreis erst noch verdienen. Da reicht der wackelige Waffenstillstand in Gaza wohl nicht aus. Er muss, um ihn zu bekommen, wohl den Krieg in der Ukraine beenden. Und das heißt, er muss entsprechenden Druck auf Putin ausüben, dass es eine Lösung gibt, mit der die Ukraine, mit der Europa leben kann. Also, dass Trump den Friedensnobelpreis wirklich anstrebt, ist insgesamt eine positive Nachricht. Und zweitens, Trump hat jetzt selbst den Vorschlag aufgegriffen, den Krieg entlang der jetzigen Frontlinien einzufrieren. Das ist genau das, was die Ukraine seit März möchte, was Europa möchte. Und es ist klar, wer das nicht möchte derzeit, das ist Putin. Also es gibt die Chance, dass Trump vielleicht mal für etwas länger erkennt, dass Putin das eigentliche Problem ist und mit ganz viel Glück, dass Trump dann auch etwas mehr Druck auf Putin, auf Russland ausübt.
Drücken wir da weiter die Daumen. Aber sprechen wir jetzt über den neuen Handelsstreit zwischen den USA und China, der weit über rein wirtschaftliche Fragen hinausgeht. Trump hat China mit neuen Sonderzöllen von 100% oder sogar 155% zum 1. November gedroht, wenn China sich nicht mit den USA auf ein neues Abkommen einigt. Worum geht es dabei? Was ist der größte Streitpunkt zwischen China und den USA?
Es geht um viele Streitpunkte, auch um Zölle auf einige landwirtschaftliche Produkte. Vor allem aber geht es um diese sogenannten seltenen Erden. China hat sich mit einem Anteil von knapp 70% beim Abbau und etwa 90% beim ersten Verarbeiten, dem Raffinieren dieser Metalle, hier ja fast ein Monopol gesichert. Seltene Erden sind wichtig. Sie werden gebraucht beispielsweise für fast alle Magneten, wie sie in Elektromotoren stecken. Seltene Erden werden gebraucht für Haushaltsgeräte, Windkraftanlagen, Autos und viele Rüstungsgüter von Panzern bis hin zu Raketen. Trump wirft China vor, sich nicht an ein früheres Abkommen zur Ausfuhr seltener Erden zu halten. Zudem hat China jetzt schärfere Ausfuhrkontrollen für diese seltenen Erden angekündigt und die Ausfuhr für militärische Zwecke komplett verboten. Das kann die Industrie, das kann auch die Rüstungsindustrie auf Dauer vor große Probleme stellen, in den USA und auch bei uns.
Ich finde es immer wieder bemerkenswert, dass jemand wie Trump sich beschwert, dass jemand sich nicht an Abkommen hält. Aber gut, das besprechen wir ein anderes Mal. Aber die Frage, kurzer Nachfrage, wer sitzt hier am längeren Hebel?
Eindeutig, zunächst einmal sitzt China hier am längeren Hebel. Die USA und wir brauchen die seltenen Erden. China braucht zwar auch die USA, China braucht auch Europa als Absatzmarkt. Auch weil die Binnenkonjunktur in China ja weiter schwächelt. Aber diese Abhängigkeit fällt kurzfristig wohl nicht ganz so stark ins Gewicht.
Dann brauchen wir jetzt wieder eine Prognosekompetenz, Holger. Wie wird dieser Streit deines Erachtens ausgehen?
Nun, Trump will Deals, ich glaube, die Chinesen auch. Wahrscheinlich wird es bald wieder ein Abkommen geben, auch wenn es vielleicht nicht zu diesem Gipfeltreffen zwischen Trump und Xi kommt. Vermutlich wird es dann ein Abkommen, bei dem China sich gegenüber den USA und auch Europa etwas mehr durchsetzt. Wie lange das Abkommen dann hält, ist natürlich unklar. Die Unsicherheit dürfte bleiben, die Knappheit an seltenen Erden wohl auch.
Holger, du hast eben gesagt, kurzfristig säße China bei seltenen Erden am längeren Hebel. Gilt das auch auf lange Sicht?
Auf lange Sicht gilt das wohl nicht, denn China kann diese Karte nicht oft spielen. China hat es schon einmal gemacht, 2010 bis 2012. Damals haben die USA und vor allem Europa kaum reagiert. Jetzt ist das anders. Jetzt wird China ja als sicherheitspolitische Gefahr gesehen. Es geht um unsere Sicherheit. Das heißt, auf die jetzige Politik Chinas werden wir reagieren. Es gibt bei uns viele findige Forscher. Die werden nach Alternativen zu seltenen Erden suchen. Bergbauunternehmen werden weltweit nach weiteren Vorkommen suchen. Die gibt es häufig. Seltene Erden sind gar nicht so selten. Es ist nur nicht so leicht, sie aus dem Boden zu bekommen. Es dürften vermutlich schnelle Projekte zum Abbau seltener Erden schneller genehmigt werden. Das Ergebnis dürfte sein, dass in einigen Jahren die seltenen Erden auch bei uns gar nicht mehr so selten sind und gar nicht mehr so wichtig sind. Langfristig verliert China diese Trumpfkarte, wenn es jetzt ausspielt. Und das heißt, auf Dauer kann das sogar für uns positiv sein. Kurzfristig zeichnet sich ja nicht ab, dass China unmittelbar Taiwan angreifen möchte. Wenn wir in einigen Jahren weniger abhängig sind von seltenen Erden aus China, dann hat China dieses Erpressungspotenzial in der Zukunft eben nicht. Ein Beispiel in diesem Zusammenhang. Die USA üben ja seit Jahren Druck auf China aus, indem sie die Ausfuhr von Hochleistungs-Mikrochips nach China stoppen und allgemein zu unterbinden versuchen. China hat damit Probleme gehabt, aber China hat sich angepasst. Die haben Alternativen gefunden. China kommt jetzt weitgehend ohne diese Hochleistungs-Mikrochips aus, die es nicht mehr einführen kann. Also, die USA haben auch sehen müssen, wenn man die Trumpfkarte einmal richtig spielt, dann kann es sein, dass sie beim zweiten Mal später eben nicht mehr sticht.
Und was bedeutet dieser Konflikt zwischen den USA und China für Politik und Wirtschaft in Europa und insbesondere in Deutschland?
Nun, zunächst einmal ist das eben eine weitere Konjunkturbremse. Die lähmende Unsicherheit bei uns über den Außenhandel geht weiter, nicht nur bei uns. Das ist nicht gut für die Investitionsbereitschaft auch der Unternehmen. Unsicherheit ist ja immer etwas, was dazu führt, dass man sich zurückhält. Also die Folgen dürften sein, etwas weniger Ausgaben bei uns, weniger Investitionen und weltweit bei mehr Unsicherheit, weniger Investitionen, eben auch weniger Nachfrage nach deutschen Maschinen.
Damit sind wir bei den deutschen Themen. Du hast letzten Freitag deine Vorhersagen für das deutsche Wirtschaftswachstum gesenkt. Wie sehr und warum?
Nun, wir haben für das kommende Jahr 2026 unsere Wachstumsprognose auf 0,8% heruntergenommen. Im September hatten wir noch 1,1% Wachstum vorhergesagt. Für das laufende Jahr 2025 erwarten wir jetzt 0,2 statt 0,3% Zuwachs bei der Wirtschaftsleistung. Für diese Korrektur gibt es zwei Gründe. Zum einen den Gegenwind aus dem Ausland, den wir ja gerade diskutiert haben. Zum anderen aber auch den lautstarken Streit innerhalb der Koalition. Es reicht ja nicht, dass der Staat mehr Geld ausgibt. Der Fiskalstimulus bei uns kommt. Das Geld ist genehmigt. Der Haushalt 2025 steht. Es wird mehr Geld ausgegeben werden im kommenden Jahr. Aber das reicht nicht. Es muss ja auch so sein, dass die Unternehmen, die Bürger sich ermutigt fühlen, Geld auszugeben, mehr zu investieren. Und dieser lautstarke Streit verstärkt bei uns die Unsicherheit und dürfte deshalb etwas auf der Investitions- und Konsumbereitschaft des Privatsektors lasten. Also, wir erwarten fürs kommende Jahr immer noch deutliches Wachstum, 0,8% nach 0,2% in diesem Jahr. Aber der Zuwachs dürfte nicht ganz so gut ausfallen, wie wir das vorher erwartet hatten.
Kanzler Merz ist jetzt seit knapp 6 Monaten im Amt. Den Meinungsumfragen nach haben sowohl Union als auch SPD seitdem an Zustimmung verloren. AfD und Linke sind dagegen weiter im Aufwind. Wenn du der Regierung eine Schulnote vergeben könntest, welche wäre das?
Nun, hier muss ich jetzt 2 Schulnoten vergeben. Zunächst einmal für die reine Sacharbeit. Gemessen an dem, was die Koalition sich vorgenommen hatte, gemessen am Koalitionsvertrag, würde ich sagen, mit Hängen und Würgen ist gerade noch eine 2- drin. Dafür aber, wie die Koalition sich benimmt, für den Umgang miteinander, teilweise auch für den Streit innerhalb der Parteien, für den Umgang mit der Öffentlichkeit, wie die Koalition sich präsentiert, dafür muss man sagen, eine glatte 5. Ähnlich wie das in der Schlussphase der Ampelkoalition auch der Fall war, glatte 5.
Dann greife ich mal die erste Note auf. Und eine 2- für die eigentliche Arbeit ist ja gar nicht so schlecht. Wie kommst du zu diesem halbwegs positiven Urteil? Es widerspricht ja schon dem öffentlichen Eindruck.
Ja, ich muss sagen, diese 2- ist relativ zu den Erwartungen, relativ zu dem, was die Koalition sich im Koalitionsvertrag vorgenommen hat. Relativ zu dem können wir sagen, dass sie diesen Koalitionsvertrag in etwa so abarbeitet, wie sie ihn beschlossen hat. Und das tut sie in etwa in dem Zeitplan, den sie beschlossen hatte. Also, die Koalition ist in dem Sinne auf Kurs.
Holger, aber jetzt einmal konkret. Was hat die Koalition bereits erreicht?
Um einige Beispiele zu nennen. Der Investitionsbooster ist in Kraft. Der Haushalt für 2025 mit einem deutlichen Zuwachs der Ausgaben, der ist in Kraft. Der Bauturbo ist beschlossen. Die Aktivrente kommt. Also der Anreiz für Menschen jenseits des Renteneintrittsalters doch weiterzuarbeiten, der Steueranreiz, der kommt. Der Ersatz des Bürgergelds durch eine neue Grundsicherung, das kommt. Für die SPD war das nicht einfach. Das ist eine gewisse Abkehr von dem, was die SPD lange, lange wollte, dem Bürgergeld. Das ist eine Teilrückkehr, könnte man sagen, zu Elementen von Hartz IV. Das Kabinett hat das Konzept von Modernisierungsminister Wildberger für einen effizienten digitalen Staat beschlossen. Da sind 23 große Projekte drin, und zwar mit relativ genauen Vorgaben. Die Erstanträge auf Asyl gehen weiter zurück. Alles in allem, es geht einiges bei uns im Lande in die richtige Richtung.
Und woran hapert es? Es fehlt ja unter anderem die so wichtige Aufbruchsstimmung.
Nun, leider hat die Koalition auch den Unsinn auf den Weg gebracht, den Unsinn, den sie ebenfalls im Koalitionsvertrag festgeschrieben hatte. Also die Mütterrente auf Wunsch der CSU, das Aussetzen des Nachhaltigkeitsfaktors in der Rente auf Wunsch der SPD. Dieses Aussetzen führt ja dazu, dass die Renten in den kommenden Jahren stärker steigen, als eigentlich die bisherige Gesetzeslage es vorgesehen hatte. Und es ist nicht erkennbar, wie die Koalition die großen Fragen lösen möchte, die sie im Koalitionsvertrag eben nur vertagt und auf Kommissionen verschoben hatte. Das sind dann eben Fragen der langfristigen Finanzierbarkeit der Rente, der Pflegeversicherung. Da ist einiges noch zu tun. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Und wie schon erwähnt, der Streit innerhalb der Koalition, manchmal innerhalb der Parteien, ist einfach nervend.
Okay, ich nehme zusammenfassend mit, es gibt weiter viel zu tun. Wenn du selbst 3 Schwerpunkte setzen könntest, welche wären das?
Zunächst einmal, das, was ich an Schwerpunkten nennen möchte, ist für die Innenpolitik. Außenpolitisch ist klar, wir müssen die Ukraine weiter unterstützen und zwar noch mehr als bisher. Die russische Wirtschaft schwächelt. Wenn wir die Ukraine hinreichend, lange genug, mit genug Geld unterstützen, dann wird Putin eines Tages gezwungen sein, den Krieg zu beenden. Also jetzt zu den innenpolitischen Schwerpunkten. Der erste ist auf jeden Fall der Bürokratieabbau. Diese Modernisierungsagenda von Minister Wildberger, die sollten wir konsequent umsetzen, vielleicht noch ausbauen. Zweitens, wir müssen den Anstieg der Lohnnebenkosten, der Sozialversicherungsbeiträge beenden, und zwar konsequent. Dafür müssen wir die Sozialversicherung auf ihren sozialen Kern ausrichten. Wir haben das ja bereits diskutiert für die Rente in unserem jüngsten Gastgespräch. So sollten die Renten künftig nur noch mit der Inflation und nicht mit den Löhnen steigen. Die Pflegeversicherung sollten wir in diesem Zusammenhang um Elemente einer Erbenschutzversicherung bereinigen. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Und als dritter Schwerpunkt, auf Dauer müssen wir die frühkindliche Bildung erheblich verbessern und stärken. Es ist wirklich ein Skandal, dass in einem Land, wo es immer weniger junge Menschen gibt, der Anteil der jungen Menschen, die die Schule verlassen, ohne hinreichend was gelernt zu haben, die die Schule ohne Abschluss verlassen, dass dieser Anteil der jungen Menschen eher steigt. Also frühkindliche Bildung ist für mich ein eher großer, großer Schwerpunkt.
Vielen Dank, Holger. Gucken wir noch mal ein bisschen in die Zukunft. Du hast schon gesagt, der Koalitionsvertrag wird eigentlich ernst genommen und auch Teile davon gut umgesetzt. Aber siehst du Chancen, dass die Koalition sich zu weiteren grundlegenden Reformen aufraffen kann?
Ich erwarte schon einige weitere Reformen, ja, auch in der Rente. Aber um das ausreichen wird, um die Probleme der Renten- und Pflegeversicherung in einer alternden Gesellschaft dauerhaft zu lösen, nun, daran habe ich Zweifel. Das würde wohl nur gehen, wenn vor allem die SPD sich von Positionen lösen würde, die einfach in einer alternden Gesellschaft nicht mehr haltbar sind. Darüber hatte ich ja vor kurzem einen Bericht geschrieben, Klingbeils Wahl. Es wird letztlich nicht gehen, ohne dass die SPD, ähnlich wie im Jahr 2003, eine Wende vollzieht. 2003 war es ja die SPD, damals unter Kanzler Schröder, die endlich eingesehen hatte, dass der Problemdruck so groß ist, dass die Wirtschafts- und Sozialpolitik geändert werden muss, dass die SPD auf Positionen eingehen muss, die die Union und die FDP auch damals schon längere Zeit vertreten hatten. Also es wird in den kommenden Monaten und Jahren viel darauf ankommen, ob die SPD ähnlich wie beim Bürgergeld auch in anderen Bereichen Rente, Pflegeversicherung zu einem Kurs kommt, der auf Dauer zu einer alternden Gesellschaft passt. Wir haben ja eben einige Punkte bereits genannt beim Rentenanstieg, bei der Bereinigung der Pflegeversicherung um Elemente der Erbenschutzversicherung. Also darauf wird es ankommen. Zurzeit sieht es eher so aus, dass die SPD hier zwar sich etwas in die richtige Richtung bewegt, dass aber insgesamt der ganz große Wurf wohl nicht gelingen wird, sodass die Regierung nach der jetzigen Regierung dann weitermachen muss mit Reformen und dann möglicherweise unter noch schwierigeren Bedingungen, weil dann halt die Alterung der Gesellschaft weiter fortgeschritten ist und möglicherweise die politischen Ränder, das heißt AfD und die Linke, dann noch stärker sind, als sie es heute bereits sind.
Vielen Dank, Holger. Damit hast du uns eine Agenda gegeben. Wir werden das in den nächsten Monaten oder für die Zeit der Regierung mindestens weiter begleiten. Aber in der kommenden Woche können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich auf ein ganz besonderes Gastgespräch freuen. Wir sprechen diesmal mit dem General der Luftwaffe, Chris Badia. General Badia war bis zum Juli Deputy Supreme Allied Commander Transformation. Die Transformation der Bundeswehr, der NATO, die Herausforderung für unsere Sicherheitspolitik im Schatten des russischen Angriffs auf die Ukraine, all das sind große Themen, die uns kommende Woche beschäftigen werden. Vielen Dank für Ihr heutiges Interesse. Bleiben Sie gesund.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.